let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Herzlich willkommen zu unserem mobile.de Moor Podcast. Heute eine ganz spezielle Ausgabe. Wir haben eine Gewinnerausgabe. Und natürlich Gewinner ist man schon, wenn man den mobile.de Podcast hört oder auf unserem YouTube-Kanal auch anschaut. Hat aber noch einen ganz besonderen weiteren Grund. Wir sind in Würzburg bei den Automotive Business Days. Mobile.de ist Sponsor wie jedes Jahr. Und wir haben gestern die Preisverleihung natürlich auch begleitet. Und es wurden Awards in drei Kategorien vergeben. Digital, Service und Vertrieb. Und jetzt schauen wir uns ein Gewinnerprojekt, Gesamtsiegerprojekt nach dem anderen an. Meine ersten beiden Gäste sind Gewinner in der Kategorie Digitalisierung. Herzlich willkommen, Robert Friebel und Daniel Rieners von der Schneider-Gruppe in Chemnitz. Schön, dass ihr beide da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Und herzliche Gratulation nochmal. Ihr seid Kategoriesieger in Digitalisierung. Habt das schon irgendwie verdaut, verarbeitet? Wie geht's euch denn?
Also ich kann für mich sprechen. Meine Nacht war kurz, Dirk.
Mhm. Richtig
so? Der Abend war lang und er ging früh wieder los. Ja. Und nachdem du uns gestern eingeladen hast, heute früh hierher zu kommen, haben wir uns sehr, sehr gefreut und haben die Fahrt einfach sehr genossen nach Würzburg.
Auf jeden Fall. Also ist alles noch etwas surreal. Man erwartet und man freut sich natürlich darauf, dass irgendwas passiert, aber dass es dann so ausgeht, ist noch etwas surreal, muss ich noch verdauen, in aller Ehrlichkeit.
Also super. Also ich war für euch bei der Juryreise auch da und habe mir das Projekt angeschaut. Das war wirklich mega beeindruckend. Wir reden jetzt ja gleich auch darüber. Und ich kann euch sagen, die Konkurrenz, die war wirklich wahnsinnig hart. Es waren so viele gute Projekte da. Manche gingen in eine ähnliche Richtung, manche konnte man auch gar nicht so einfach miteinander vergleichen. Und für uns als Jury war es dann auch wirklich eine große Diskussion. Ja, wie geht es hinterher aus? Also für euch herzlichen Glückwunsch, freut mich total, dass es bei euch geklappt hat und dass ihr unsere Zuhörer und Zuschauer ein bisschen ins Boot holt, würde ich euch bitten, erzählt doch mal kurz ein bisschen was zur Schneider-Gruppe. Chemnitz als Hauptsitz habe ich schon gesagt, aber ihr habt ja ein bisschen was in der Region. Welche Marken habt ihr? Und vor allen Dingen Robert und Daniel, was macht ihr denn hauptberuflich bei der Schneider-Gruppe?
Sehr, sehr vieles. Zur Schneider-Gruppe, wir sind eine Autohandelsgruppe, familiengeführtes Unternehmen, 18 Standorte in Sachsen und in Hof, Franken, zwei nochmal dazu. Und wir haben ein Portfolio aus 8 Marken, dazu noch ergänzend Wohnmobil im Verkauf, aber eben auch in der Vermietung. Und das ist unser Blumenstrauß, mit dem wir unterwegs sind. Wir haben letztes Jahr ein reines Gebrauchtwagen-Center aufgemacht, weil wir dort viel Potenzial sehen. Und zu meiner Person, ich komme aus dem Marketing seit vielen Jahren und habe gemeinsam mit Daniel so 2020 zu 2021 den Bereich dieser digitalen Transformation inne gehabt, nennen wir es Projektleitungsstellen. Und wir haben uns angeschaut, okay, wo müssen wir ran? Wo sagt uns der Markt, wir sollten agieren?
Ja.
Wo hören wir auf unser Herz und sagen, das geht anders und das geht besser? Bis hin zur Kundenerwartung. Wie erfüllen wir diese? Und sind wir da zur richtigen Zeit gerade am richtigen Ort? Oder sind wir es ehrlicherweise nicht? Und wenn du vorhin sagtest, gestern waren sehr, sehr viele starke Gruppen dabei.
Ja.
Ja, nicht nur gestern, sondern wir schauen ja auch in den letzten Jahren immer wieder, wo können wir uns verbessern? Wo sind die anderen einen Schritt weiter? Wo können wir sagen und sollten wir sagen, oh, das ist richtig gut. Und so gab es auch gestern wieder für uns Vorträge und umso mehr freuen wir uns, dass das, was wir in den letzten Jahren erarbeitet haben mit dem Kernelement, was dann gestern vorgestellt wurde, dass es so ankam, dass wir auch die Wertschätzung erfahren für das, was es an Grind bedeutet, so etwas überhaupt anzugehen, weil wir sind knapp 600 Mitarbeiter und bevor ich jetzt nur noch darüber rede, 600 Leute mitzunehmen, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, wenn man so schnell so viel ändert und transformiert.
Das kann ich mir vorstellen. Und Teil eures Projekts war auch natürlich auch eine Reise über viele Jahre und viele Stationen. Ne? Und da kommst du, Daniel, ja ganz gut ins Thema, denn ganz viel von der digitalen Umsetzung und vom Gehirnschmalz, das ist bei dir ja entstanden. Sag mal kurz was zu deiner Rolle bei der Schneider-Gruppe und hol uns da mal so ein bisschen rein. Wie seid ihr vor ein paar Jahren mit diesem Projekt gestartet?
Das ist eigentlich eine Ganz interessante Story, weil meine Position hat sich dort ähnlich verändert wie das, was wir dort getan haben. Ich habe ursprünglich 2018 mal als Webentwickler in der Schneider-Gruppe angefangen. Dann haben wir im Zuge dieser Transformation festgestellt, wir müssen dort auch intern dort Hard- und Softwarebereich ein bisschen trennen, um dort einfach Prioritäten anders zu setzen. Und das war für uns der Startschuss, dann vor allem mit Robert gemeinsam die ganzen Digitalisierungsprojekte voranzutreiben. Vorher gab es dort eine kurze Zeit natürlich erstmal, wo jeder, der keinen Programmiercode lesen kann, einfach gar nicht verstanden hat, was wir machen, der immer vor unserer Tür stand und sagt, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag?
Wo geht's denn da hin? Was habt ihr denn gemacht?
Aber das war ja die Basis, irgendwo dann mal Geschwindigkeit aufzunehmen, ja, und dann ging es eben los mit Digitalisierungsprojekten in jede Richtung, in jedem Bereich vom Autohaus, mit den Basics, die wir dort gelegt haben, vor allem homogene Fahrzeugdaten zu haben. Mhm. Dann sprechen wir viel, auch gestern haben wir viel von einer Middleware gesprochen. Middleware ist immer für einen Nicht-ITler sehr wenig greifbar. Deshalb ist es, glaube ich, auch genau jetzt der richtige Punkt, zu sagen, jetzt wir zeigen das mal, wir präsentieren das mal, wo wir ein Produkt hatten für unsere Verkäufer, wo greifbar wird, was Middleware eigentlich bedeutet, indem man bis zu 19 verschiedene Schnittstellen und Systeme dort in einem System bündelt. Und das ist das Projekt, was ich dann programmierseitig begleitet habe, inzwischen als Leitung IT in der Schneider-Gruppe, um das nochmal aufzugreifen.
Ja, super. Also das heißt, in der Praxis kann man sich vorstellen, wenn der Verkäufer vorher um die 20 verschiedene Systeme öffnen musste und von System zu System gesprungen ist, gibt er jetzt mit eurer Lösung einfach nur, oder er geht nur in eine Oberfläche und hat da alles, was er braucht. Und im Hintergrund muss es natürlich auch wieder verteilt werden. Wie kann man sich das vorstellen?
Der Vorteil an der Sache, dass wir das wirklich selber dort jede Zeile Programmiercode selber entwickelt haben, ist, dass wir dort extrem flexibel sind. Das heißt, wir konnten dort an jeder Stelle wirklich selbst entscheiden, lösen wir das zu 100% bis ins Detail selbst ab oder holen wir dort einen Dienstleister ins Boot, wo aber der Verkäufer nicht wieder von vorn anfängt, weil er sich dort einloggen muss, dorthin navigieren und so ähnliches, sondern einfach in einem Fenster geht das nächste Programm auf und wir sehen einfach zu, dass in Echtzeit die Daten von der einen Stelle zur anderen Stelle geschoben werden, ohne dass es irgendjemand eigentlich mitbekommt, dass das viele verschiedene Datenquellen sind. Und das ist das Erfolgsrezept dort bei dem ganzen Tool und vor allem die Eigenentwicklung. Wir sind dort maximal flexibel.
Also eine tolle Geschichte. Wenn ihr jetzt so überlegt, was war von euch sozusagen das Invest an Manpower, also Geld muss man nicht reden, kann man machen, je nachdem, aber das ist natürlich Gehirnschmalz. Es müssen Leute auf dem Thema sitzen, die können derzeit dann nichts anderes machen. Worum muss man sich kümmern und was ist sozusagen auch das Ergebnis für euch als Unternehmensgruppe, für die einzelnen Abteilungen oder ganz konkret auch mal für einzelne Verkäufer? Könnt ihr das so ein bisschen zusammenfassen?
Auf den Punkt würde ich gerne eingehen, weil nur zwei Leute zu benennen, die so etwas tun, das reicht nicht. Hm. Sondern auch wir wurden aus unseren damaligen Abteilungen ein Stück weit freigestellt. Ja. Und freigestellt in dem Sinne mit, entwickelt es, schaut, was ihr dafür braucht. Ich habe ganz viele Lernkurven gezogen mit, was ich dafür brauche.
Ja, mach mal Beispiele.
Ja, wir haben eine wunderbare, mittlerweile geschaffene CRM-Landschaft. Also wir stellen all das, was wir über Kunden wissen, unseren Leuten in den Autohäusern zur Verfügung. Das bespielen wir auch mit Marketing. Und als es darum ging, eine Amortisationsrechnung aufzumachen, zu schauen, wie viele Ressourcen wir brauchen, wie ist unser Zeitplan. Ich habe mich noch in meinem Leben noch nie so verschätzt, Dirk.
Wirklich? Also deine Annahme war eine ganz andere offenbar.
Wir haben sehr, sehr viele Digitalisierungsprojekte in den letzten Jahren gemacht, aber das war das, was uns ja auch im Denken auf ein anderes Level gebracht hat und gebracht hat. Mhm. Punkt. Und wenn wir dieses Vertrauen nicht hätten, was unsere Geschäftsführung an uns richtet, dann ist das nicht, also das ist ein Bereich, den kann man nicht benennen oder nicht beziffern. So, und dann eben auch mal noch eine Woche auszuhalten, vielleicht eine zweite Woche, obwohl das eigentlich schon gar nicht mehr so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Ja. Dieses Vertrauen, das genießen wir und das haben wir genossen und deswegen war das möglich. Und wir haben jeweils starke Teams, ohne die funktioniert das auch nicht. Das sind unsere ersten Sparringspartner, mit denen wir solche Sachen angehen. Wir finden uns sehr, sehr oft. Wir sind nicht immer einer Meinung, das müssen wir aber gar nicht sein, weil wir unterschiedlicher in dem, wie wir Dinge angehen, eigentlich gar nicht sein könnten. Und ich glaube, das ist in Summe die intrinsische Motivation, die wir haben, das unbedingte Streben nach Verbesserung,
ja.
Das Vertrauen, dass man uns das anvertraut, eben auch so anzugehen und eben unsere Teams, mit denen das so funktioniert. Und wenn wir über, lassen Sie mal zusammengefasst, ich meine, es waren 16 Digitalisierungsprojekte in den 5 Jahren. Neben Ressourcen, neben Vertrauen, neben unseren Teams braucht es 18 Autohäuser mit deren Mitarbeitern, die das alles auch mittragen. Und das hinzubekommen, das ist eine große Herausforderung,
glaube ich,
weil wir eben das Gewohnte aufbrechen. Ja, und zwar immer und immer wieder.
Ja, ist unbequem, ne? Das mag man ja eigentlich nicht.
Und man hat seine Arbeitsraster und die haben ja, wir auch.
Klar.
Und dann geht es nur damit, dass du den Sinn vermittelst. Mit, das musst du jetzt aber anders machen. Haben wir früher auch mal gemacht. Hat nicht so richtig gut funktioniert.
Komisch, oder?
Ja, das meine ich mit Lernkurven. Mhm. An jedem Projekt wächst du einfach.
Ja.
Und wie wir mittlerweile den Sinn vermitteln und mit welcher Penetration das auch funktioniert, dazu dient uns auch ein, was mir gerade so einfällt. Unser erstes Digitalisierungsprojekt war eine interne Mitarbeiter-App. Mhm. Eine Kommunikationsplattform zu schaffen, wo jeder, der nicht an einem Rechner zwingend immer sitzt und seine E-Mails lesen kann, eben angedockt ist an Informationen. Nicht im Sinne von, das musst du machen, sondern, hey, warum tun wir denn das? Und was ist da eigentlich los?
Wie kam das an?
Sehr, sehr gut.
Ja.
97% aller unserer Mitarbeiter sind in der App ja, registriert. Mhm. Und das schafft uns natürlich eine Möglichkeit, nicht nur eindimensional Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern wir haben jede Menge Tools entwickelt, wie man sich an die Geschäftsführung wenden kann, wie man an Gewinnspielen teilnehmen kann, wie man seine Urlaubserlebnisse teilen kann.
Ja, cool, ja.
Aber auch, wie man Interessengruppen folgen kann.
Dann habt ihr fast so eine Schneider-Community intern, ne? So könnte man es ja beschreiben, stelle ich mir so vor.
Wir könnten eigentlich sagen, wir haben ein eigenes Social Media,
ja.
Schneider-Gruppen,
definitiv.
Intranet.
Ja.
Doch.
Und dann würde ich ja unterstellen, dass, also ich nehme mal an, das ist für die allermeisten Mitarbeiter dann was Angenehmes, ne? Also du spürst dann, wenn du da arbeitest, gleich, oh, das fühlt sich gut an oder das ist leicht oder ich sehe einen Vorteil für mich, es macht mir Spaß. Das könnte aus meiner Sicht natürlich auch ein Türöffner sein, wenn ihr dann mit den nächsten Themen um die Ecke kommt. Ne? Denn die Menschen sind ja meistens so gestrickt, das erste Mal Thema Digitalisierung hat mir schon nicht Spaß gemacht oder was für ein Krampf oder so. Und dann kommt das nächste. Dann ist natürlich die Erwartungshaltung oder das Mindset ein anderes, als wenn man vielleicht mit einer einfachen Sache startet, die irgendwie Spaß macht, wo man schnell merkt, das ist ja toll, da habe ich ja mehr davon, damit ist es ja besser als vorher. Also das finde ich irgendwie eine schlaue Sache, wenn du sagst, es war eins eurer ersten Geschichten.
Es steht und fällt mit Kommunikation.
Ja.
Und das ist immer die größte Herausforderung. Wir können uns nicht dahingehend teilen, mit 580 Kolleginnen und Kollegen jeden Tag in den Austausch zu gehen. Und dafür braucht es einfach auch mal eine andere Plattform. Und die haben wir glücklicherweise seit vielen Jahren. Und das ist ein Mittel, was uns dabei unterstützt, die Leute mitzunehmen.
Genau. Und jetzt habt ihr so viele Digitalisierungsprojekte in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen. Was ist denn fürs Unternehmen da als besonderer Mehrwert rausgekommen? Und vielleicht, wenn wir jetzt gerade mal auf die Mitarbeiter schauen, was für einzelne Sparten, was sind da die großen Goldnuggets?
Also vor allem in Zeiten vom Fachkräftemangel ist der Automatisierungsgrad eigentlich so der Treiber gewesen, dass wir unser Wachstum überhaupt noch auf die Straße gebracht haben. Das ist, denke ich, die größte Sache, die wir in den letzten Jahren erreicht haben. Und das hat uns natürlich auch zu der Geschwindigkeit getrieben, zum Teil, um einfach unser Tagesgeschäft abdecken zu können, in aller Ehrlichkeit. Und wenn man das dann schafft und man merkt, oh, ich drehe auf einmal mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter auf einmal die dreifache Menge irgendwo im Autohaus, dann ist das natürlich das, was einen immer weiter antreibt. Und dort soll natürlich die Reise jetzt noch weitergehen, noch viel näher zum Kunden führen und Kunden noch viel näher kennenlernen. Ja. Das gerade jetzt mit unseren Salesforce-Projekten als letztes und nicht nur auf Fahrzeugsachen sich zu beschränken, sondern jetzt die ganze Synergie dort im Autohaus abzudecken, das ist ja jetzt der nächste Schritt, den wir technisch gegangen sind. Jetzt muss es natürlich noch umgesetzt, gelebt und befüllt werden. Und daran sind wir jetzt im nächsten Schritt. Und dann haben wir jetzt definitiv dort noch einen spürbaren und messbaren Mehrwert davon. Auf jeden Fall.
Oh, toll. Also es ist ja fast schon ein Ausblick in die Zukunft. Ne? Das ist etwas, womit ihr euch jetzt beschäftigt und im Kopf müsst ihr ja irgendwie schon im Ziel sein, ne? Und dann die Schritte runterbrechen. Und könnt ihr euch denn vorstellen, nächstes Jahr wieder für einen Award anzutreten mit Projekten? Was sind da eure spontanen Gedanken?
Der erste spontane Gedanke ist, Dirk, wir freuen uns viel zu sehr, um jetzt nach diesem Tag von gestern Abend an nächstes Jahr zu denken.
Oh, das ist ja wie nach einer Bundestagswahl.
Das ist mein und uns, jetzt spreche ich für uns, unser Blickwinkel dazu. Ja, und jetzt lasst uns, jetzt sind wir mal 2-3 Tage stolz drauf, was da hier passiert ist. Und du hast gerade gesagt gehabt, was ihr gerade schon entwickelt. Mhm. Jetzt können wir ja sagen, da sind wir schon sehr, sehr weit. Und sehr, sehr weit heißt auch schon längst ausgerollt. Und jetzt geht es eben darum, dort noch alle möglichen Potenziale zu heben, die aufgrund von viel Kommunikation mit unseren Autohäusern passiert. Und ihr dürft gespannt sein, was nächstes Jahr kommt, Dirk.
Mensch, also dann bleiben wir einfach gespannt. Wir bleiben ja in Kontakt. Und ich weiß, ihr habt euch ja gestern auch schon mit so vielen anderen Nominierten, sind ja alles Gewinnerbetriebe, die da auf der Bühne standen, vernetzt. Und ich glaube, das kann für viele dann auch nochmal ein Quantensprung sein, der Austausch, oder ich weiß, manche fahren sich dann gegenseitig besuchen, gucken sich das da mal an, gucken sich da mal an, holen schon eine erprobte Idee, muss man dann ins eigene System übersetzen, ne? Wie passt es zu uns, aber das ist wirklich eine spannende Sache und also wir sind total dabei, euch zu verfolgen und ich weiß ja auch von euch, wer es jetzt hört oder wer es sieht, ihr seid ja ziemlich offen, ne? Ihr seid ja gut ansprechbar und kontaktierbar. Ja. Und ja, freue mich, wenn wir das nächste Mal dann über den nächsten Schritt reden. Ich danke euch herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gratuliere nochmal von Herzen, grüßt das ganze Team und auf alle Fälle müsst ihr nochmal eine große Sause in euren 18 Standorten machen. Also danke und Gratulation euch beiden nochmal. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Dirk.
Ja, gerne, ciao. In unserer Spezialausgabe vom mobile.de More Podcast geht es ja heute um Gewinner. Wir sind auf den Automotive Business Days in Würzburg und wir laden ja hier einen Gewinnerbetrieb nach dem anderen ein. 3 Preise wurden verliehen, 3 Gesamtsieger gibt es, Service, Digital und Vertrieb. Und der Gesamtsieger im Bereich Service, Johannes Marx, Geschäftsführer von der Japsen Autogruppe, ist jetzt bei mir am Tisch, am Mikrofon. Herzlich willkommen, lieber Johannes, schön, dass du da bist.
Ich sage herzlichen Dank für die Einladung.
Es hat uns total Spaß gemacht. Danke, dass du so spontan dabei bist, denn gestern Abend hieß es für euch natürlich gewinnen und feiern. Wie sind denn deine Eindrücke von gestern Abend?
Ich glaube, so ganz realisiert haben wir es noch gar nicht. Auf der einen Seite eine ganz tolle Auszeichnung. Mich freut es besonders auch für mein Team, für mein Audi-Team, die da in dieses Pilotprojekt auch reingesprungen sind, ganz mutig und unerschrocken und die jetzt da auch viel Zeit und Energie reingesteckt haben und die da einen ganz großen Anteil an diesem Erfolg gestern haben und den haben wir jetzt entsprechend auch gefeiert. Ja.
Ah, das habt ihr richtig gemacht und du sagst es richtig, es ist immer Mannschaftssport. Hol uns mal ein bisschen ins Boot. Viele kennen die Japsen Autogruppe, hauptsächlich Regensburg und Umgebung. Holen uns mal da ein bisschen ab zu eurem Betrieb.
Ja, sehr gerne. Die Japsen Autogruppe, so wie du sagst, ist ein Händler der Volkswagen-Konzernmarken im Großraum Regensburg und im Großraum Kelheim. Wir haben 8 Standorte bei uns mit den Marken Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat und Service haben wir noch, Seat und Cupra haben wir noch im Service bei uns. Genau, und wir sind mit 8 Standorten und 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten und im Großraum Regensburg zu finden, ja.
Ja, super. Und ihr bringt natürlich ein ganzes Maß an Familiengeschichte mit und da gehörst du ja auch dazu.
Genau, das ist ein Familienunternehmen. Wir schauen inzwischen auf eine über 90 Jahre alte Firmengeschichte zurück. Da sind wir auch wirklich stolz drauf. Mein Großvater hat das Unternehmen 1976 dann übernommen. Seitdem spielt meine Familie in dem Unternehmen auch die maßgebliche Rolle und meine Großmutter, die Theresa Jepsen, ist bis heute auch noch tätig und führt mit mir zusammen das Unternehmen. Sind wir stolz drauf und pro Jahr verkauft die Jepsen-Gruppe inzwischen 9000 Fahrzeuge.
Wahnsinn, also richtig eindrucksvolle Zahlen. Wir waren als Jury bei euch ja logischerweise auch vor Ort und das hat wirklich einen großen Eindruck gemacht. Mir persönlich geht es immer so, dass ich finde, man merkt auch, wenn es ein Familienbetrieb ist, ist es nochmal eine andere Atmosphäre. Ich finde persönlich, das zieht sich oftmals auch bis in die Mitarbeiterregionen runter. Irgendwie sind die auch, als wenn die immer zur Familie gehören. Das war bei euch auch mein Eindruck. Und du sagtest, um die 9000 Autos verkauft ihr. Und jetzt wissen wir natürlich, man verkauft ja möglichst nicht nur Autos, sondern man hat auch Service. Denn es ist ja auch ein gutes Geschäft. Und im Bereich Service habt ihr euch hier beworben, seid als Gesamtsieger hervorgegangen. War ziemlich starke Konkurrenz auch. Also es war kein Spaziergang für niemanden dieses Mal. Und Hol uns mal ein bisschen ab zu eurem Projekt. Was habt ihr genau im Bereich Service gemacht? Was war auch der Anlass, dass ihr da eine Veränderung herbeigeführt habt?
Sehr gerne. Vorab vielleicht nochmal ganz kurz herzlichen Dank für dieses Feedback auch. Genau das ist ja das, worauf wir auch stolz sind, wenn wir merken, unsere Kundinnen, Kunden und Geschäftspartner merken auch, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so diesen familiären Gedanken auch leben. Also herzlichen Dank für dieses Feedback. Zu deiner Frage, warum haben wir mit diesem Thema eigentlich so richtig gestartet? Jetzt kommst du ja auch aus der Branche, kennst dich aus. Und ich glaube, jeder, der mal versucht hat, im Autohaus anzurufen, so in diesen High Seasons, ich sag mal so Reifenwechselsaison, der kennt dieses leidige Thema. Es ist nicht immer ganz einfach, uns im Autohaus zu erreichen. Auch das betrifft uns in Regensburg natürlich sehr stark. Wir haben das mal ausgewertet. Gerade so an unseren großen Standorten haben wir teilweise an einem Tag 300 Anrufe, die nur bei uns vorne am Counter rauskommen. Jetzt kann man sich das relativ schnell mathematisch errechnen. Was bedeutet das eigentlich? Wie viele Mitarbeiter müssten wir da am Counter beschäftigen, damit wir dann alle Anrufe in der entsprechenden Qualität entgegennehmen können? Und genau so sind wir eigentlich zum Thema gekommen, wo wir sagen, da braucht man eine Lösung. Dann kommt das Thema Fachkräftemangel dazu, was natürlich in unserer Branche eine große Bedeutung hat. Ja. So klassische Themen Urlaub, Krankheit. Und es führt natürlich dazu, dass wir nicht immer in der Erreichbarkeit verfügbar sind, wie unser Kunde das eigentlich erwartet. Führt zu Frustration und auch nicht die Servicequalität, die wir anbieten wollen. Und genau da kommt das Thema Integration eines Voicebots eigentlich für uns dann ins Spiel, wo wir sagen, naja, was ist unsere Erwartungshaltung an einen Voicebot? Der ist immer erreichbar, immer verfügbar. Der muss alle Kundenanliegen sofort aufnehmen können. Der Kunde hat sofort ein Feedback vom Autohaus, das wir dann weiter bearbeiten können. Und der Voicebot muss auch in der Lage sein, Standardtermine selbstständig zu vereinbaren. Und so sind wir dann eigentlich in dieses Thema reingekommen, wo wir sagen, dieses Dauerthema im Autohaus, der Dauerbrenner, Erreichbarkeit, telefonische Erreichbarkeit, durch eine Integration von einem Voicebot so zu verbessern, dass wir halt unserem Kunden auch eine ganz andere Dienstleistungsqualität anbieten können. Das war so der Startschuss, wo wir gesagt haben, Mensch, in das Thema wollen wir mal reinspringen.
Genau. Und wann habt ihr damit gestartet? Also Bauchschmerzen in dem Bereich haben ja viele, auch schon über viele Jahre. Wie machen wir es am besten? Und wir sehen, wir verpassen Anrufe, das ist ja nicht immer gut. Wann war für euch der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, jetzt gehen wir es an?
Wir sind von Google Cloud tatsächlich nach München eingeladen worden. Das ist ziemlich genau ein Jahr her, würde ich jetzt sagen. Da hat man mal so einfach mal diese Google-Welt kennengelernt, auch so den Ausblick, was kann KI so in unserem Geschäftsbereich auch verändern. Wir waren da sehr beeindruckt und haben gesagt, aber bevor wir jetzt so ein Riesenprojekt da starten, wir wollen mal so ein ganz kleines, skalierbares Projekt, weil versprechen kann man uns viel, ob das dann so kommt oder auch nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir haben gesagt, ein kleines Projekt, das man später skalieren kann, und dann haben wir uns wirklich nur auf das Thema Reifenwechseltermine über KI telefonisch vereinbart, konzentriert, und so ist eigentlich der Startschuss der Jepson-Gruppe in das Thema KI gewesen. Ja.
Genau, und da hast du natürlich auch tolle Mitarbeiter am Start, die da den Hut auf hatten. Und hol uns mal noch so ein bisschen ab. Die Mitarbeiter, die müssen ja auch dafür begeistert werden oder müssen ja gut mitmachen. Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen bedeutet, ja, jetzt kommt hier vielleicht die KI oder da kommt irgendeine Maschine, dann brauchen die mich ja nicht mehr. Wie seid ihr denn mit diesen Themen und Gedanken umgegangen?
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, weil ich auch immer sage, es bringt ja nichts, wenn ich mir irgendwas vorstelle und dann sage, das ist jetzt super und wir machen das so. So wie du es richtig sagst, man braucht Leute, die dafür brennen, die da auch Lust drauf haben, sich einzulassen. Aber ich musste gar keine Überzeugungsarbeit leisten. Mein Audi-Team hat sofort die Hand gehoben und gesagt, nee, so ein digitales, spannendes Projekt, da wollen wir unbedingt dabei sein. Die haben eher richtig Druck gemacht, sie wollen damit anschieben und was Besseres kann nicht passieren. Und man sieht ja auch, die haben da jetzt richtig Gas gegeben und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir das Thema so schnell auch in, ich sag mal, 12 Monaten ziemlich weit entwickeln konnten.
Genau, also und mit der Unterstützung und Expertise von Google natürlich wurde dieser Voicebot eingerichtet und Mitarbeiter haben wir jetzt gelernt, okay, gut abgeholt, und das war auch ein Team, die hatten richtig Bock und waren offen, und jetzt ist die wichtige Seite natürlich auch noch die Seite der Kundschaft. Ne? Wie geht es mir denn als Kunde, da rufe ich irgendwo an, huch, das ist ja gar nicht Frau Müller, die ich jetzt erwartet habe, was mache ich nun, lege ich auf?
Ganz ehrliche Antwort, es ist Pionierarbeit, gerade am Anfang gewesen. Wir haben natürlich mit unserem Audi-Zentrum auch einen großen Betrieb ausgesucht. Wir brauchen ja auch entsprechenden Traffic, den wir da haben, damit wir auch relevante Erfahrungen sammeln. Aber klar, also da will ich auch ehrlich sein, die ersten Monate haben wir auch immer wieder nicht so positives Feedback gehabt, weil es war neu, es hat am Anfang auch ein bisschen noch geruckelt. Das ist ganz normal. Ich meine, wir haben da auf der grünen Wiese sozusagen so ein Thema getestet. Ja. Haben aber dann gemerkt, wir machen ganz schnell Fortschritte, und inzwischen ist auch sehr viel positives Kundenfeedback da, aber wir sind nach wie vor natürlich in einem kontinuierlichen Prozess. Ich selber sehe das Projekt eigentlich noch so ein bisschen am Anfang. Wir freuen uns auch auf das, was vor uns liegt. Haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Start hingelegt. In Verbindung mit dieser Auszeichnung gestern hätte es nicht besser laufen können, und jetzt geht es natürlich die nächsten Monate weiter, dass das Thema KI-Voicebot bei uns weiterentwickelt werden kann.
Ja, ist nochmal ein richtiger Rückenwind, kann ich mir vorstellen. Ne? Also ganz klar. Als wir beim Termin bei euch waren, haben wir jetzt auch einen Anruf gemacht oder wir haben mehrere Anrufe gemacht und mit diesem Voicebot gesprochen. Und ich war total überzeugt und fasziniert, wie gut, wie schnell der funktioniert. Also wir hatten unter anderem mal einen komplizierten Namen dabei, das wurde dann fast nach Lautschrift geschrieben, aber hätte man so gelesen, wäre die Aussprache die richtige, aber da gab es eigentlich gar keine richtige Nachfrage. Wir haben auf verschiedene Art und Weise die Nummernschilder angesagt, ne, mit einzelnen Buchstaben oder manchmal auch mit Ort oder so. Und alles hat alles nahtlos funktioniert. Und dann hat mich noch fasziniert, als wir bei euch gelernt hatten, dass ihr auch richtig gemessen habt bei den Nutzern, also sprich bei euren Kunden, wenn Leute am Anfang, weil es zum ersten Mal für viele passiert ist, die Leute aufgelegt hatten, huch, da ist ein Roboter, da lege ich wieder auf, ich rufe nochmal an und hoffe, jetzt geht ein Mensch ran. Und dass man dann richtig messen konnte, okay, beim zweiten oder beim dritten Mal, dann haben sich die Leute drauf eingelassen und dann hat das auch funktioniert. Was waren da eure Erfahrungen?
Ja, genau, also das ist schon, du hast es genau richtig zusammengefasst, das sind die Herausforderungen, gerade am Anfang. Jeder Kunde oder jede Kundin sagt das Kennzeichen auf eine andere Art und Weise. Ja. Der eine nennt den Ort und dann die Zahlenkombination, die Buchstabenkombination. Der andere buchstabiert einfach nur die Buchstaben und die KI muss lernen und muss halt verstehen, dass auch jeder Kunde später natürlich entsprechend sich verstanden fühlt. Und das sind gerade am Anfang die Herausforderungen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ihr uns besucht habt, wir haben dann auch alle ganz schön geschwitzt, wo wir gemerkt haben, wie schnell ihr die Telefonnummer diktiert habt. Ja. Und waren dann wirklich erleichtert, dass die KI das auch so gut hinbekommen hat, aber da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja.
Ja, aber das ist ja spannend auch zu hören, ne? Denn wir können in dem Sinn ja nicht in eure Köpfe gucken, ne? Oder, also für uns, es hat ja sofort funktioniert und dann dachte ich, wow, das ist ja hier eine richtig gut ausgereifte Sache und wir hatten auch gelernt in den Gesprächen, jetzt wohnen nicht alle von uns in Hannover und da wurde vielleicht das Hochdeutsch erfunden und dann hast du ja gibt es verschiedene Dialekte und so. Das muss ja auch funktionieren, ne? Habt ihr da besondere Stories oder wie gut habt ihr das gemanagt?
Ja, also gerade bei uns in Bayern natürlich, wir haben ja auch die diversen bayerischen Dialekte, Niederbayerisch und die Oberpfälzer, die bei uns natürlich in der Region auch zu Hause sind. Das ist sicherlich hier und da herausfordernd für die KI, aber die lernt kontinuierlich dazu und wir sind eigentlich momentan ganz zufrieden, ja. Was mir vielleicht noch wichtig ist, dass es immer ein bisschen noch untergeht, wir haben ja noch einen zweiten Kooperationspartner neben Google. Das ist die Firma Haptik, die uns ja bei der technischen Umsetzung auch stark begleitet hat, die gerade dann bei solchen Themen uns auch immer sehr gut unterstützt. Kennzeichenerkennung, Spracherkennung, also da haben die sicherlich auch uns sehr gut begleitet immer.
Also hundertprozentig, ne? Also die werden sich mit euch freuen, natürlich über den Gesamtsieg in der Kategorie. Und was du gerade auch nochmal gesagt hast, also hast einmal Google und dann hast du Haptik in dem Fall für dieses Projekt. Ich glaube, das ist für viele im Autohandel auch ein bisschen wegweisend oder beispielhaft, weil mein Eindruck ist, dass viele immer denken, wie können wir das lösen, wie können wir das lösen? Und das ist aber gar nicht jeder Experte für alles. Und das kann natürlich genau die schlaue Lösung sein, dass ich sage, dann hole ich mir die starken Partner, die genau den Part können, weil wir werden darin jetzt sowieso nicht Weltmeister werden. Wir haben ja ganz andere Aufgaben. Also das ist schlau und ich glaube, da gehört ja auch eine bestimmte Verantwortung oder ein Vertrauen dazu, dass man sagt, okay, wir lassen uns darauf ein, wir sind offen genug. War das bei euch eine Diskussion oder wart ihr da gleich offen?
Ja, so wie du gesagt hast, was können wir gut? Wir können Autos verkaufen, wir können Autos reparieren, wir können den Kunden rund um das Fahrzeug, rund um Mobilität gut beraten. Ja, wir sind jetzt technisch nicht die Vollprofis und dann ist es natürlich toll, wenn man zwei starke Partner mit Google und Haptik an der Seite hat, die mit uns da diesen Weg gehen, weil wir als Jepsen-Gruppe wissen natürlich auch, das Thema KI wird unsere Branche, unser Geschäftsmodell sicherlich beeinflussen und da wollen wir natürlich auch rechtzeitig unsere Erfahrungen machen und den richtigen Weg einschlagen. Das ist schon auch der Plan, den wir da haben, ja. Mhm.
Und wir hatten uns gerade drüber unterhalten, das war als Pilotprojekt jetzt gestartet, gerade in der Reifenwechselsaison. Und Pilotprojekt heißt ja auch immer, wenn das gut läuft, oder man sammelt Erfahrung, aber wenn es gut läuft, das scheint ja jetzt gut zu laufen, dann ist ja denkbar, man rollt es aus oder dann gibt es die nächsten Schritte. Welche Überlegungen habt ihr da?
Genau, jetzt sind wir ja relativ weit. Also ich sag mal, das Pilotprojekt im Audi-Zentrum ist jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Jetzt wird die nächsten Monate dann der Rollout auf die weiteren 7 Standorte der Jepsen-Gruppe stattfinden, weil wir sehen jetzt schon, dass wir tatsächlich eine Arbeitserleichterung auch bei uns haben. Es geht gar nicht so sehr darum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusparen, sondern es geht darum, die Mitarbeiter zu entlasten. dass unsere Mitarbeiter wieder Zeit für die echten Probleme im Autohaus haben, dass die nicht dieses Standardthema Reifenwechseltermin mit dem Kunden machen müssen, sondern dass sie wirklich die Kunden, die echte Probleme haben, in der nötigen Qualität und Zeit beraten können. Und das merken wir jetzt schon, diesen Vorteil haben wir schon, das werden wir jetzt auf die anderen Standorte ausrollen. Und im nächsten Step wollen wir natürlich dann auch Inspektionstermine, HUAU-Untersuchungen und so weiter über diesen KI-Bot anbieten können und dann in der weiteren Zukunft vielleicht auch mal so Themen wie Cross-Selling in der Skisaison den Kunden darauf hinweisen, willst du nicht eine Dachbox mit ausleihen bei uns für den Skiurlaub, Fahrradträger, Reifen, Anhänger, also Anhängerkupplung und solche Sachen. Das sind so Themen, wo wir sagen, da wird es sicherlich in der weiteren Zukunft Potenziale geben, um das Thema weiterzuentwickeln.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja dann der Gedanke, okay, alles, was eine Unterstützung tun kann, soll gern die Unterstützung machen. Dann haben nämlich die Menschen die Zeit und die Qualität und den Fokus für die Dinge, die der Mensch eben nur machen kann oder viel besser machen kann. Meine Frage, als du es gerade sagtest, war, okay, in einem Betrieb ist es passiert, in den 7 anderen noch nicht. Gab es da auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den anderen Betrieben, die gesagt haben, oh, warum ist denn das nicht bei uns? Bei uns ist ja viel umständlicher und die haben es ja gut, weil die haben die Entlastung. Wie war es bei euch?
Ich glaube schon, dass die anderen Betriebe das sehr genau verfolgt haben. Ja. Natürlich auch jetzt mit den Hufenscharen sagen, wir hätten jetzt dann auch gerne mal dieses Thema, weil es sicherlich dann einfach eine Entlastung bringen kann. Ja, aber am Schluss ist einfach die Entscheidung gefallen. Audi hat sofort die Hand gegeben und gesagt, wir haben da jetzt richtig Lust drauf. Und da habe ich mich auch gefreut, dass wir dann da so ins Projekt reinstarten. Aber ich bin mir auch ganz sicher, unsere anderen Standorte freuen sich auch auf das Thema und werden das genauso begeistert dann mit umsetzen und weiterentwickeln.
Oh, das klingt super. Also Johannes, wir verfolgen die ganze Geschichte. Die Leute hier vor Ort werden dich übrigens gleich noch verfolgen auf der Bühne. Dann wirst du nämlich auch noch einen Vortrag erhalten, auch mit den Kollegen von Google gemeinsam. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und nach der Party hier bei uns im Podcast vorbeigekommen bist. Ich wünsche dir und eurem Team alles Gute und macht eine anständige Party, wenn ihr dann wieder zu Hause seid.
Das werden wir tun. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wunderbar, ebenfalls. Bis dann. Tschüss.
Dankeschön. Let's go! Goodbye.